Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Paris. Denn der Björn, der ist nämlich gerade eben in Paris. Deswegen, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Es ist heute sehr, sehr spät. Wir nehmen für euch jetzt gerade eben um 18 Uhr auf, das ist eine Uhrzeit. Da sind wir normalerweise schon längst durch. Aber du hattest einen vollen Tag. Ich habe bloß gesehen, du hast Ben Wallace getroffen. Das habe ich auf jeden Fall in deiner Insta-Story gesehen. Aber erstmal, wie geht's dir? Wie ist es vor Ort? War der Tag cool? Genau, hau mal raus.
Danke, ja. Also erstmal danke für deine Flexibilität, dass wir so spät aufnehmen können, weil es war wirklich von morgens bis jetzt gerade, ich bin gerade zur Tür reingekommen, war wirklich eine Menge Programm. Es geht mir super gut, weil hier natürlich schon Kindheitsträume gerade erfüllt werden. Du hast gesagt, so ein paar NBA Legends durften wir interviewen. Also Ben Wallace war da sicherlich mit der krasseste als einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Aber wir hatten auch Michael Petris, der früher für Orlando gespielt hat und für Golden State, der ein sehr krasser Verteidiger war. Wir haben BJ Armstrong gesprochen. Der hat mit den Bulls damals 3 Titel gewonnen und der war der kleine Point Guard in The Last Dance, der Jordan dann in einer der Folgen so auf den Sack ging mit Trash-Talken, wo dann Jordan danach mit dem Baseballschläger in der Umkleide sitzt. Sehr iconic die Szene. Mit ihm haben wir uns sehr gut unterhalten. Und dann am Ende, das war unser Highlight, Joakim Noah. Eigentlich war keine Zeit mehr. Eigentlich sollten wir nicht mehr mit ihm reden können. Und dann hat unser Kontakt von der NBA, der auch mit uns die Show macht, Ben, hat dann coolerweise als das letzte Interview mit Joakim Noah fertig war, hat er uns so rangewunken, hat gesagt zu Joakim so, ey, guck mal, die Jungs haben eine deutsche NBA-Show mit uns, die schaffen wir jetzt heute zeitlich nicht mehr, aber wir wollten euch zumindest kurz einmal vorstellen, weil die Jungs wirklich irgendwie große Fans sind. Und da meinte Joakim so, ja komm, dann scheiß drauf, dann machen wir die Show noch. Und dann hat er sich hingesetzt und hat nochmal so 5 bis 7 Minuten mit uns Interview gemacht, obwohl er schon längst hätte gehen sollen. Und ja, war geil. Jetzt waren wir gerade noch kurz an der Arena.
Sowas feier ich.
Ja, ich auch. Ja. Super angenehmer Typ. Der war auch der Einzige. Nee, Michael Petris hat das auch gemacht, als die an uns vorbeigelaufen sind, um in den Raum zu kommen. Wir mussten halt so ein bisschen davor in den Gängen irgendwie davor warten. Und Joakim kam auch sofort zu uns, hat uns begrüßt mit Handschlag. Also der war extrem nahbar. Und ja, wie gesagt, hätte das Interview gar nicht mehr machen müssen, hat es trotzdem gemacht. Also sehr, sehr schöner Tag. Dann noch kurz zur Arena unsere Ausweise geholt und jetzt... Ja, ist für heute vorbei. Morgen geht's zum Training von den Bulls und von den Pistons. Und Donnerstag ist dann das Spiel.
Genau, Donnerstag ist das Spiel. Ich hatte immer die ganze Zeit im Kopf, das ist am Mittwoch. Und ich habe dann gestern nochmal nachgeschaut und dann habe ich gesehen, es ist am Donnerstag, nicht am Mittwoch. Deswegen, ist natürlich auch immer geil, wie das dann begleitet wird. Ich habe das Flugzeug von den Bulls gesehen und dachte mir so, ey, Digga, so müssen wir auch unbedingt mal fliegen.
Ja, so, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, so schön mit diesen Komfortsesseln und so, da, keine Ahnung, dann wahrscheinlich so alle 20 Minuten gibt's so einen kleinen Snack oder so, ein bisschen schlafen. Ja, das ist schon geil, also wenn man das so sieht, wäre mal geil, wenn man generell in jedes Flugzeug reinschauen könnte, aber das ist dann schon echt sehr pure Luxus. Ja, cool, also für euch ganz kurz, es ist ein bisschen stressig, es wird auch die nächsten eineinhalb Wochen wird's nicht gerade weniger stressig, weil Björn nämlich dann von Paris nach Miami fliegt, richtig?
Ja. Und von Miami noch nach Orlando, genau.
Genau, und dann kommt er hoffentlich eventuell irgendwann mal wieder zurück.
Hey, ich bin nur 10 Tage weg.
Und fliegt dann im März mit der Community nach New York.
Yes, ey, stimmt, das hat ja auch noch geklappt. Das könnte ich fast als besten Moment diese Woche nehmen. Danke auch für deine Unterstützung dabei. Und ja, wir fliegen wieder.
Ey, Alter, wie schnell waren bitte die Plätze weg? Nach 2 Stunden?
Ja, also letztes Jahr war es so, dass wir nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde hatten wir 9 weg und der letzte hat dann so ein bisschen auf sich warten lassen, aber nach 24 Stunden waren wir ausverkauft. Dieses Mal waren wir nach 4 Stunden komplett ausverkauft. Also ja, genau, ganz am Schluss hat einer dann nochmal 2-mal die Reise gekauft und ja, ist krass. Also vielen Dank an alle, die dabei waren, die das gehypt haben, das Projekt. Und ja, Ende März geht's nach New York für 4 Spiele, freue ich mich sehr drauf.
Warst du eigentlich schon mal länger in New York oder warst du immer nur so ganz kurz und hast von New York noch nie wirklich was gesehen? Ich weiß es gar nicht.
Ich war mal ganz kurz 3 Tage, aber da habe ich wirklich relativ wenig gesehen. Ich habe so ein bisschen das touristische Manhattan gesehen, also ich war auf dem Rockefeller Center. Ich habe das Memorial gesehen von 9/11, was wirklich sehr beeindruckend ist, kann ich schon empfehlen, dass man da sich das auch mal alles anguckt. Und sonst, ich war 3 Tage da. Also ich hab kaum was gesehen, ehrlich gesagt. Und jetzt sind wir diesmal 6 Tage da mit 4 Spielen. Also auch da wird natürlich viel eher NBA-lastig sein. So soll es aber auch sein. Und ich werde aber diesmal auch gucken, dass wir einfach mit der Gruppe auch so ein paar Aktivitäten natürlich machen vor Ort.
Ja, also man muss echt sagen, in New York, du kommst halt so mega gut von A nach B. Mhm. Also mit der Metro ist... Ja, also ich war ja selber jetzt erst letztes Jahr und das ist eigentlich, wenn man sich da was an... Da schafft man tatsächlich auch irgendwie in 5-6 Stunden relativ viel, wenn man weiß, wohin man möchte.
Ja.
Wenn man natürlich planlos durch die Gegend rumläuft, dann ist es nicht so. Aber wenn man dann ein paar Spots sich raussucht, ist es eigentlich eine mega geile Überleitung für unsere Starting Five, denn ich habe eine Frage zu deinem Trip.
Cool.
Genau, da würde ich sagen, wir gehen direkt rein in die Starting Five. Für euch ganz kurz... Die letzten Tage waren unglaublich stressig, deswegen, wir haben beide jetzt nicht so mega viel NBA-Basketball gesehen. Ich habe eine Starting Five mit dabei. Wir schauen gemeinsam ein bisschen auf den Spieler der Woche, geilste Moment der Woche. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir aktuell vielleicht so ein bisschen ein Power-Ranking machen. Aber mal so ein bisschen anders. Und zwar gehen wir durch die Teams durch und sagen dann immer, steigt, bleibt, fällt. Also zum Beispiel die Denver Nuggets sind an der 1 und dann müssen wir beide sagen, okay, steigt geht in dem Fall nicht. aber wir können ja sagen, ob sie dort bleiben. Und ob sie runterfallen, dann kriegen wir da auf jeden Fall eine kleine Diskussion hin. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir schauen einfach heute, schaffen wir beide Conference oder nicht? Wenn nicht, dann schieben wir eine Conference auf die nächste Woche. Genau. Wir sind da einfach transparent zu euch, dass es aktuell ein bisschen wild ist. Aber ich freue mich für Björn. Er erlebt gerade mega viel, vor allen Dingen mit Undrafted. Riesenfettes Ding. Und jetzt würde ich sagen, wir starten rein mit der Starting Five.
Gerne.
Und zwar... Muss ich die erstmal aufrufen? So, jetzt habe ich sie. genau, Community-Reise im März steht an und ist ja auch bereits ausgebucht. Auf welches Matchup freust du dich am meisten? Knicks gegen Nuggets, Nets versus Nuggets, Knicks versus Timberwolves oder die Nets gegen die Cavs? Das sind die 4 Matchups auch für euch. Auf welches freust du dich am meisten?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe so viele Favoriten, weil ich will unbedingt Jokic sehen. Ich habe Jokic nur einmal gesehen, kurz bei der Eurobasket, und da haben sie nicht gut gespielt, leider. Deswegen, ich will unbedingt Jokic sehen. Wenn du mich fragst, mein allerliebstes Matchup ist es Nets-Cavs. Dieses Eastern Conference-Duell unter Contendern. Ich habe Donovan Mitchell noch nie live gesehen. Ich habe die Twin Tower noch nie live gesehen von denen. Ich glaube, dass dieses Spiel wahnsinnig Bock machen wird. Falsch übrigens, ich habe die Twin Tower schon mal live gesehen, letztes oder vorletztes Jahr in Toronto.
Ich wollte gerade sagen, oder? In Toronto, ja, genau, ja.
Aber da wäre Evan Mobley ja wirklich, da hat er gerade 10 NBA-Spiele oder so gehabt und das war schon nochmal ein anderes Level. Darius Garland, ja, super cooler Point Guard. Also ich glaube, Nets, Cavs, freue ich mich am meisten drauf aufs Matchup. Aber ich kann nicht lügen, also das erste Mal Madison Square Garden, das ist, glaube ich, Knicks gegen Nuggets. Das wird wahrscheinlich auch eine sehr, sehr beeindruckende Atmosphäre dort.
Das glaube ich auch. Also Madison Square Garden ist wirklich, kann ich nur empfehlen.
Du warst ja schon.
Kann ich wirklich nur empfehlen, ein bisschen früher hinzugehen, weil alleine so in den anderen NBA-Arenen gehst du dann einmal so die Runde und schaust dir so ein bisschen die Stände an. Ey, da ist so viel Geschichte. Das sind so viele Tafeln. Ich meine, da geht's ja nicht nur um Basketball, da wurden ja auch historische Boxkämpfe ausgetragen. Michael Jackson ist aufgetreten und so weiter und so fort. Also deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, da vielleicht wenn man sich's anschauen möchte, dass man irgendwie eine halbe Stunde, Stunde früher da ist, dann hat man ein bisschen Zeit, um sich das alles anzugucken. Aber klar, wenn man einfach nur reingeht und sagt, hey, ich will einfach nur Basketball sehen, dann go for it. Ja. Aber du brauchst alleine schon, wenn du von unten zum Basketballcourt möchtest, brauchst du 10 Minuten, ne? Du musst erstmal die Rolltreppe hoch, musst einen Aufzug nehmen. Das ist komplett anders als in den anderen NBA-Hallen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert.
Ja, das vergesse ich jedes Mal. Stimmt, das ist ja so, du gehst in Madison Square Garden rein und du bist überhaupt nicht da, wo das Spielfeld ist, sondern du musst erstmal 10 Stockwerke hochfahren. Stimmt. Wo das auch ein bisschen so ist, ist, glaube ich, in Milwaukee war das auch so. In der neuen Arena in Milwaukee ist, glaube ich, auch so, du läufst rein und du bist nicht auf Höhe der Arena. Du musst erstmal hochfahren, glaube ich.
Mhm. Ja.
Wahrscheinlich, weil manchmal, also ich weiß nicht, wie es in New York ist, aber manchmal haben die ja auch die Practice Facility, also dort, wo dann trainiert wird, die trainieren ja nicht in der Arena jedes Mal, sondern die brauchen ja auch ein bisschen mehr Platz und mehr Körbe. Manchmal sind dann die Trainingsmöglichkeiten auch unter der Halle. Manchmal sind da, weiß ich nicht, irgendwelche physiotherapeutischen Anwendungen und so finden da statt. Also da ist öfter mal auch was unter die Arena gebaut. Oder vielleicht am Madison Square Garden könnte ich mir auch vorstellen, sowas wie ein Parkhaus. Weil New York ist ja eh die Hölle mit Parken. Also es könnte sein, dass da ein Parkhaus ist vielleicht.
Ja, also wie gesagt, nimm dir rechtzeitig. Ich meine, wenn ihr dann sowieso mit so vielen Leuten unterwegs seid, dann vergeht die Zeit auch schneller, als wenn man alleine unterwegs ist. Aber es ist, ja, kann ich jedem nur empfehlen, wer vor Ort ist. Oder ihr könnt euch sogar die Madison Square Garden Tour buchen. Die gehen irgendwie so 2 Stunden, hat man einen Führer, einen Reiseleiterführer mit dabei, der euch dann durchführt und sagt, hey, da dies und das und jenes. Dann sieht man natürlich noch mal wesentlich mehr. Okay, erste Frage ist beantwortet. Ich würde Nets gegen Cavs nehmen, wenn Kevin Durant wieder dabei ist. Ich glaube auch, es sind 2 Monate. Ich denke, bis dahin, die Nets haben ja gemeint, das werden wahrscheinlich irgendwie so 3 bis 4 Wochen. Ansonsten nix gegen Nuggets. Ein Joker mal live zu sehen, Jokic, das ist, glaube ich, schon geil. Also deswegen die beiden. Aber kein Disrespect jetzt gegen die, wen haben wir denn auch noch mit dabei?
Ja, wir haben die Wolves noch, genau, die Timberwolves. Da sieht man Anthony Edwards, vielleicht Karl Anthony Towns und Gobert. Das wird sicherlich cool. Und ja, die Nuggets sind ja zweimal, genau, das sind ja schon alle Teams, genau. Weil die Nuggets sehen wir zweimal.
Okay. Zweite Frage. Du bist mit dem Zug zum Paris-Game. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung, wenn du Zug fährst? Lesen, zocken, schlafen? was machst du im Zug? Musik hören?
DMs beantworten. Das ist der einzige Ort ever, wo ich irgendwie runterkomme, zur Ruhe komme und trotzdem irgendwie noch so ein bisschen in einem Arbeitsmodus aber bin, wo ich sage, ja komm, ich gehe jetzt einfach mal alle DMs durch, die reingekommen sind die letzten Tage. Deswegen definitiv DMs. Das ist natürlich cool. Ich bin ja mit Siebes unterwegs und wir saßen uns halt gegenüber. Das ist natürlich auch dann angenehm, weil wir haben jetzt auch nie so die Zeit, dass wir uns hinsetzen und sagen, lass jetzt mal eine Stunde über dies und das reden. Aber das passiert dann halt schon auch auf so einem Trip. Deshalb das auf jeden Fall. Ich würde sagen, die beiden Sachen, DMs und sich mit dem Reisepartner unterhalten. Und total random, ich weiß nicht, ob das jemals irgendjemand findet. Ich habe einfach ein Interview gegeben in dem Zug. Ich stand am Speisewagen, hab gerade so ein Sandwich bestellt und die haben das dann noch getoastet und dann warte ich da und dann kommt so von der Seite so eine Frau, so 45 oder älter und meint plötzlich so, hey, kann ich dich interviewen zum Thema zwischen Flugverkehr und Zugverkehr? Können wir da kurz 5 Minuten drüber reden? Das ist für irgendein Projekt. Und dann habe ich das gemacht und die hat es dann auch noch so mit den anderen Umstehenden gemacht. Und es war so random, Alter, einfach so ein Interview im Zug gegeben. Und ich habe keine Ahnung, wo das jemals kommen wird. Also falls jemand, es war auf Englisch, ich weiß nicht, das grenzt es jetzt auch ungefähr ein auf die Welt. Also keine Ahnung, Mann. Vielleicht findet ihr es, vielleicht nicht, aber ich habe auf jeden Fall ein Interview gegeben, das war witzig.
Also gerade Interview gesagt, das habe ich jetzt gedacht, dass irgendjemand so aus der NBA-Bubble dich erkannt hat oder irgendwie sowas die Richtung und dann so.
Nee.
Okay, ja, bei mir ist es auch DMs beantworten und so der Klassiker Fragerunde. Weil man echt immer so manchmal da sitzt und sich sagt, ja komm, lass eine Fragerunde machen, man hat Zeit. Schlafen kann ich irgendwie im Zug gar nicht. Weiß nicht, bin irgendwie nicht so der im Zug pennen kann. Deswegen eigentlich Musik hören, DMs beantworten. Ne? Ja. Oder wie du jetzt mit deinem mit Siebes mal reden außerhalb von Shots Fired.
Ja,
nicht rein ins Büro und direkt in den Shots Fired Mode.
Genau, sich auch mal nicht anschreien. Einfach auch mal kurz 5 Minuten genießen, dass man nicht gegenseitiger Meinung sein muss.
Ja. Okay, dritte Frage. Hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, aber du hast noch nicht ganz genau geantwortet. Du hattest jetzt viele NBA-Spieler im Interview durch Undrafted. Du hattest Maxi Kleber, Pascal Siakam, Jordan Poole. Du hattest schon die Wagner Bros auch bei dir auf dem Kanal. Mhm. Jetzt heute Ben Wallace, Joakim Noah. Wer war für dich so vom Eindruck her am sympathischsten? Nur dein Gefühl, wo du gesagt hast, keine Ahnung, irgendwie von der Art und Weise, wie der geantwortet hat und wie das Interview war, so, ja. Wer war da irgendwie für dich am coolsten? Ne?
Also es ist ein absolutes, also wahrscheinlich
Stechen der, oder was?
Ja, ich wollte sagen, es ist ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei, aber es sind sogar mehr. Also ich muss sagen, Maxi Kleber war, glaube ich, der sympathischste und bodenständigste ever, weil der ist der Einzige, der einfach so alleine in diesen Zoom-Call kam. Wenn ihr ein Interview macht, du hast es auch schon erlebt, wenn du in so einem Interview-Setting bist bei Zoom, da sind meistens noch zwei, drei Vertreter dann irgendwie von den Mavericks oder da ist dann noch der Agent von dem Spieler mit dabei, einfach um so ein bisschen zu checken, damit alles gut läuft, dass der Spieler gut aufgehoben ist, dass die Leute, die da Fragen stellen, keinen Bullshit machen. Und Maxi Kleber kam einfach so 5 oder 10 Minuten, bevor das Interview überhaupt anfangen soll, so ganz alleine in diesen Call. Und das fand ich so unfassbar sympathisch im Vergleich zu allen anderen. Jetzt nicht, dass die dadurch unsympathisch wären, aber ich weiß halt einfach, dass das normalerweise so gemacht wird, dass da jemand dabei ist. Das fand ich sehr angenehm. Wagner Bros sowieso. Das war halt nach dem Training, da mussten wir so ein bisschen auf sie warten. Aber das gehört zu dem Game. Dazu haben wir mittlerweile gemerkt, diese Pressetermine sind oft nach dem Training. Und dann musst du manchmal auch ein bisschen warten. Aber die beiden sind immer sympathisch im Interview. Und jetzt heute definitiv Joakim Noah. Also so korrekt von ihm, so nett. Und ich habe ihm am Ende noch so eine kleine Joke-Frage gestellt über Cleveland. Weil er hat doch mal diese geile Rant gehabt, wo er sich so voll mit den Clevelandern angelegt hat, dass Cleveland so eine Stadt ist, wo er nie hin will und er ist hier nur für die Arbeit und hat so Cleveland ein bisschen getrashtalkt und da habe ich ihn dann dazu noch eine Frage gestellt und dann hat er am Ende noch ein bisschen gelacht und ja, war grundsympathisch. Also es ist schwer, okay, sich zu entscheiden. Weil BJ Armstrong, wir haben es danach gesagt, BJ Armstrong, der von den Chicago Bulls damals, wir haben gesagt, das war, als würdest du dich mit deinem Onkel unterhalten. Das war so ein netter Mann einfach. Es ist schwer, die wenigsten Spieler sind jetzt wirklich irgendwie unsympathisch oder arrogant. Selbst Jordan Poole war korrekt und bei ihm hatte ich eigentlich wenig Hoffnung, dass wir ein gutes Gespräch kriegen und selbst der war voll cool.
Ja, ich glaube, man macht sich da immer zu sehr einen Kopf. Ich weiß nicht, wie es dann mit den ganz großen Stars wäre. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch mal ganz anders ist. Wenn jetzt zum Beispiel, wir beide haben es ja auch schon ein paar Mal, wenn du jetzt mit LeBron ein Interview hättest, ich glaube, das wäre nicht so locker. Aber
ja. Ich glaube, vorab ist es dann nur nicht locker, weil die Jungs sind alle media-trained. Also selbst ein Ben Wallace, der jetzt, glaube ich, nicht von der ganzen Person her normalerweise der Typ ist, der jetzt gerne Interviewfragen beantwortet. Selbst der schaltet dann in so einen Modus, wenn du anfängst, wo der sich dann Zeit nimmt, wo der wirklich auf deine Frage versucht einzugehen, wo der dir auch mal Props gibt für eine Frage oder so. Die sind da einfach drauf trainiert seit der Highschool oder College. Deswegen, ich glaube, es kann nur unangenehm sein vor oder nach dem Interview, wenn der Spieler dich nicht fühlt. Aber so im Interview, glaube ich, merkt man es denen nicht an.
Ja, das ist immer so das, was ich mir, was ganz schlimm ist, wenn du merkst irgendwie so, dass der Spieler keinen Bock hat. Ja. Also du kommst so zu dem Spieler und du merkst schon so in seiner ganzen Körpersprache, ich hatte es bis jetzt Gott sei Dank noch nicht, aber ich stelle es mir einfach unglaublich unangenehm vor, wenn man schon merkt, der hat gerade gar keinen Bock auf das Interview. Ja. Mach schnell und dann verpiss dich wieder, so quasi.
Ja. Du hattest ja Giannis damals, das ist eigentlich so das Heftigste überhaupt. Und der war ja auch komplett, aber happy und hyped, oder?
Ja, ich kann mich da echt nicht beschweren. Ich war natürlich unglaublich aufgeregt. Ich wünschte, ich hätte da schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt.
Ja.
Jetzt heute rückblickend. Aber ich werde auf jeden Fall nie vergessen, dass Giannis super geantwortet hat, also auch ausführlich geantwortet hat und auch total nett war. Und ja, also damals hat mir das auf jeden Fall mega viel Stress genommen, weil wenn jetzt Giannis reingekommen wäre und hätte mir so das Gefühl gegeben, so, yo, was willst du jetzt? Das war halt gar nicht so. Wir haben ja dann noch einen Joke gemacht mit dem Aufstehen, weil ich zu Giannis ja gesagt habe, steh doch bitte mal auf. Und dann hast du ja gesehen.
Du hast davor gesagt, ey, bitte steh nicht auf, damit man den Größenunterschied nicht sieht. Fing das nicht damit an?
Und dann habe ich gesagt, stand up. Ja, genau.
Und dann ist er von selber aufgestanden. Ja, genau.
Ja, Und dann war ich weg. Ja. Wenn du Giannis sein Gesicht filmen wolltest, hast du bei mir dann nichts mehr gesehen. Nur noch oben die Platte. Ja. Ja, cool. Hast du morgen jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, Zach LaVine, DeMar DeRozan, gibt's da irgendwie eine Chance oder sowas? Oder von den Pistons jemand, Bogdanovic oder so?
Ja, also die Chance gibt's schon. Wir gehen ja zum Training. Und da ist es dann so, dass die Spieler quasi nach dem Training alle, also die ganz großen Stars kriegen, glaube ich, sowas wie einen Tisch, weil die einfach dann halt sehr belagert werden. Da darf dann halt jeder hin quasi, der bei dem Training ist. Ist jetzt ehrlich gesagt gar nichts, was ich gerne mache. Ich sehe mich da auch nicht, mich da jetzt in den Pulk zu stellen und zu sagen, ey, DeMar, und schrei so meine Frage rein. Das kann ich auch ehrlich gesagt nicht. So, dafür gibt's Reporter, die können sowas, die leben davon. Und ich kann das safe nicht. Ich kann mich mit einem Spieler unterhalten, wenn er neben mir sitzt und versucht da meinen besten Job zu machen. Nee, ich habe eher vor, so zu den Spielern zu gehen, wo vielleicht nicht so viel Trubel ist. Und ich will auf jeden Fall zu meinem Chicago Goat Ayo Dosunmu gehen.
Ich wusste es.
Das
ja,
ist
ja
mein großes Ziel für morgen, dass ich irgendeinen Quatsch mit Ayo machen kann. Wir überlegen, ob wir vielleicht Caruso kriegen. Aber das ist wirklich so ein bisschen, die stehen dann da rum oder vielleicht gehen auch welche schon in die Umkleide und sagen, nee, wir haben keinen Bock auf Reporter. Ich bin jetzt kein Reporter, aber weißt du, so auf Medien. Und dann sind die halt weg und dann kommen wir nicht an sie ran. Also das ist so ein bisschen, da müssen wir den Vibe checken, wie es was möglich ist. Aber ich will unbedingt was mit Ayo machen und ich will unbedingt was mit Isaiah Stewart machen. Einfach nur um den mal wirklich so live up close zu sehen und mir dann vorzustellen, wenn der mich gejagt hätte durch die Halle, so wie er LeBron gejagt hat, was ich dann gemacht hätte.
Wahrscheinlich wärst du schnell gelaufen. Keine Ahnung. Musst du mir dann echt mal erzählen, wie der so vom Eindruck her ist.
Ja. Wir haben Ben Wallace gefragt, welcher Spieler heutzutage in der NBA erinnert dich am meisten an dich selbst? Und er hat auch gesagt, Isaiah Stewart. Also Isaiah ist schon echt eine Maschine. Ich bin gespannt, den mal live zu sehen.
Ja, da bin ich dann gespannt, was du nächste Woche oder am Wochenende im Patreon-Pod, was du da noch erzählst. Es war jetzt die Frage, dritte Frage, oder? Vierte Frage, die wird jetzt auf jeden Fall wesentlich einfacher. LeBron James hatte heute Nacht gegen die Rockets 48 Punkte und ist jetzt noch 315 Punkte vom All-Time-Scoring-Leader entfernt. Over oder under 10 Spiele, dass er es schafft?
Over oder under 10 Spiele, wie viel? 350?
315, also wenn du jetzt genau 15. die 10 Spiele nehmen würdest, dann wären es 31,5 Punkte. Wenn er die über die nächsten 10 Spiele averaged, dann hätte er das Ding.
Kannst du mal bitte, weil Leute, ich bin hier ein bisschen
Schedule.
Genau, ja. Ich bin nicht so gut aufgestellt hier in dem Hotelzimmer. Mach mal bitte den Schedule, weil wir saßen vorhin beim Dinner, sag ich jetzt einfach mal, beim Essen und haben auch überlegt und wir kamen bei dem Spiel raus, Lakers gegen Bucks. Musst du mal gucken, wann das ist. Sind es 10 Spiele?
Nee, das sind keine 10 Spiele. Die spielen jetzt gegen die Kings, Grizzlies, Blazers, Clippers, Spurs, das Celtics, Nets, Knicks, dann sind wir bei 8 Spielen, Pacers sind 9, Pelicans sind 10, okay. Thunder und Bucks. Das wären dann 12 Spiele, okay. Dann wärst du drüber.
Ja, also das Ding ist halt, ich rechne fest damit, dass er das so timet, dass er es zu Hause macht im Staples Center. Oder Crypto.com Arena, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass er das on the road macht.
Das ist echt ein guter Punkt, ja.
Ja, und gegen die Bucks, das haben wir nämlich vorhin überlegt und Shoutout an Siebes, der hatte den Gedanken. Das wäre natürlich auch geil, weil Kareem Abdul-Jabbar, der jetzige Rekordhalter, hat ja auch sehr lange bei den Bucks, oder was heißt sehr lange, aber ist ein ikonischer Bucks-Spieler, hat den Bucks eine Championship damals gebracht, da ist auf jeden Fall eine Verbindung da. Und dann gegen Giannis, gegen den aktuell besten Spieler der Welt, da will LeBron natürlich auch ein bisschen Zeichen setzen und will, dass die Schlagzeilen über ihn sind. Also Bucks, Lakers stelle ich mir ganz gut vor.
Das könnte echt sein. Dann wären es 12 Spiele. Ich schaue später mal nach Tickets für uns nach L.A.
Ja, ey. Also,
aber könnte echt gut sein, ja.
Ja, so langsam lasse ich mich mitreißen von der Euphorie. Ich bin ja bislang sehr, 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 sehr stark in diesem Camp, dass ich sage, das wird nicht so besonders. Ich glaube wirklich nicht, weil meine Punkte sind quasi, dass er mit der Lakers-Franchise nicht so eng verbunden ist. Dann, dass er mit Kareem Abdul-Jabbar keine Connection hat. Das bedeutet, Kareem wird auch nicht da sein, um ihm irgendwie zu gratulieren. Das wird dann irgendwie ein komischer Moment sein. Und ja, es ist, ich weiß nicht, ob das so krass wird, aber so langsam, je näher es kommt, desto mehr spüre ich es auch. Und jetzt lasse ich mich manchmal auch hier und da mit dem Gedanken mitreißen. Vielleicht ändert sich meine Meinung noch, aber bisher war ich relativ, nicht passiv, aber relativ pessimistisch, was das Ganze angeht irgendwie.
Ich auch. Und jetzt, als ich so darüber nachgedacht habe, vielleicht noch 10 Spiele, kam schon das erste Mal so, krass.
Yeah.
So, es kam ein bisschen mehr, mal schauen, wie es dann wirklich ist. Wenn du dann merkst, er ist dann, wenn er dann echt nur noch 30 oder 20 Punkte von entfernt ist, ich glaube, dann ist es schon noch mal ein anderes Level, weil dann, du musst dann auch mal darüber nachdenken, wann erleben wir das noch mal? Erleben wir das überhaupt noch mal? Keine Ahnung. LeBron James wird definitiv über 40.000 Punkte in seiner Karriere erzielen, außer es passiert jetzt was mega krasses. Und dann zeigt man einen Spieler, der über 20 Jahre so viele Punkte erzielt, so viel spielt. Also es ist schon echt heftig. Also vielleicht werden die 40.000 krass. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch vielleicht irgendwie nochmal das. Aber ja.
Also wenn er die 40 holt, ist sowieso komplett Game Over. Weil selbst mit der Dreierrevolution heute, da müsste echt ein Spieler reinkommen in die NBA mit 18 und dann, wie du sagst, halt 20 Jahre lang auf dem allerhöchsten Level performen. Das kann man sich heute eigentlich nicht vorstellen. Das geht einfach nicht. Man kann sich's heute nicht vorstellen, dass jemand so lange spielen würde auf dem höchsten Niveau. Und LeBron ist halt so krass. Das Scoring ist nicht mal seine beste Eigenschaft. Und trotzdem wird der Topscorer aller Zeiten. Das ist halt auch schon ein krasser Flex von ihm.
Das stimmt. Ja, und dann nimmst du noch Playoff-Scoring mit dazu und ja,
da ist er ja eh schon All-Time-Leader. Wenn du einfach nur Playoff-Scoring, Playoff-Scoring und Regular-Season-Scoring zusammen, da ist er eh All-Time-Leader. Und das wird aber nur deswegen quasi nicht anerkannt oder so groß gefeiert, weil früher gab es weniger Playoff-Spiele. Heute sind alle Playoff-Serien Best-of-Seven, auch die erste Runde. Und zu Kareem-Zeiten oder Bill Russell-Zeiten, da war die erste Runde manchmal Best-of-Three. Und selbst bei Michael Jordan, glaube ich, gab es ganz am Anfang, in den 86er, five, 86er Playoffs, dieses legendäre Ding gegen die Celtics, wo er 63 gemacht hat, da haben die noch Best of Three gespielt, weil die Celtics haben die 3-0 gesweept. Also es gab viel weniger Spieler.
Bester Modus in der ersten Runde, so ich würde sofort wieder co-signen und sagen, auf geht's, erste Runde wieder nur drei Spiele.
Ey, Adam Silver, ich subventioniere das sogar. Ich stifte mein Undrafted-Gehalt, was sicherlich nicht dafür ausreicht, aber wirklich, ey, come on. Wir brauchen Best of Three in der ersten Runde. Keiner braucht Best of Five. Ich habe gerade gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe dich vorhin korrigiert, dabei warst du richtig. Ich habe Best of Three gesagt. Und du hast Best of Five.
Gewinnen.
Ja, genau. Man musste früher drei Spiele gewinnen, also Best of Five. Heute ist es Best of Seven und das nervt ziemlich. Also gebt uns bitte Best of Five zurück in der ersten Runde.
Ja, also dann werden wir auf jeden Fall mal einen Antrag stellen, Björn direkt vor Ort, wenn er jetzt sowieso schon da ist.
Ey, Adam, so beim Spiel, wenn er irgendwo sitzt, rufe ich ihm so zu, Adam.
Stell dir mal vor, so richtig unangenehm, zu jedem Spieler, mit dem du ein Interview hast, gehst du so hin und stellst einfach random diese Frage, hey, findest du eigentlich erste Runde Best of Five nicht auch besser? So komplett.
So Agenda-Setting einfach, so mit jedem Spieler nur über das Gleiche reden. Oder wer ist das immer bei ESPN? Mark Schwartz, kennst du den noch? Mark Schwartz, ESPN? Der in der PK sitzt und wirklich jedem einzelnen Spieler genau die gleiche Frage stellt, damit er den Soundbite für seinen Artikel hat. Das finde ich auch immer witzig.
Oh Mann, ey. Ja. Oh Gott, witzig. Okay, das war die vierte Frage. Also du gehst, um die Frage jetzt zu beantworten, du gehst drüber, über 10 Spiele, sagst ungefähr so bei Bucks. Das wäre dann
Er das steuert. Genau, ich glaube, er steuert das. Ich glaube nicht, dass er es auswärts brechen will.
Das kann echt sein, ja. Auswärts wäre dann gegen die Pelicans. Und dann das Spiel davor gegen OKC.
Nie im Leben macht der in OKC diesen Rekord.
Wenn er dann nah dran ist, lässt er sich wahrscheinlich resten. Sagt er, ey Leute, heute habe ich
Ey, kannst du drauf Gift nehmen. Der geht raus mit, wenn er 20 Punkte braucht und der kommt zu nah, dann geht der raus mit 16 Punkten. 100%. Ja.
Okay, dann kommen wir zur letzten Frage, bevor wir zum Main Topic kommen. Heute ist es ein bisschen länger, aber das ist ja auch immer automatisch bei uns so, wenn jemand irgendwo unterwegs ist. Die letzte Frage ist, hast du gewusst, und ich denke, du weißt es schon, weil du bist ein riesen Kobe-Fan, dass Kobe mal 2000 einen Song aufgenommen hat und geplant hatte, ein komplettes Album zu droppen. Ich habe das heute das erste Mal gelesen und habe mir seine Songs reingezogen und ich musste die ganze Zeit so grinsen, weil ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und Kobe dann so zu hören, so in den jungen Jahren, so deswegen die Frage an dich, wusstest du, dass Kobe da in den 2000ern mal versucht hat, ein Album rauszubringen?
Digga, ich beantworte das einfach nur mit einem Zitat. What I live for, basketball. Yes, it's raw. From Italy to the US. Yes, da, 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 da. Ja, Kobe, ey. Natürlich kenne ich das. Im Song sogar mit Tyra Banks. Genau, das war ja die Single. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber das Lied ist mit Tyra
Kobe.
Banks.
Das war
heißt
das Lied,
sogar
das
Kobe.
Kobe.
Stimmt, ja, stimmt, genau. Das heißt, ja, genau, weil der Hook ist immer so K-O-B-E. Ja.
Genau, richtig, richtig. Und es gibt sogar ein Video in ganz schlechter Qualität, wo Tyra Banks dann so rum. Das ist so, ey, das ist so lustig, bitte. Schaut
aber,
euch das an.
Aber pass auf, das Trivia geht noch weiter. Aus irgendeiner Doku gibt's einen Clip, wo Kobe gerade sich den Tänzerinnen vorstellt. So, hi, ich bin Kobe, ich drehe hier heute das Video. Eine der Tänzerinnen ist Vanessa, seine Frau.
Mhm.
Also du hast auf Camera, wie er sagt, hi, ich bin Kobe und sie sagt, hi, ich bin Vanessa. Da haben die sich das erste Mal gesehen, das ist on camera.
Cool.
Richtig geil. Ja, und ey, also bei aller Liebe für Kobe und ich vergötter ihn wirklich. Er war so wack als Musiker. Also Gott sei Dank kam da nie das Album raus und Gott sei Dank war es nach einem Track wieder vorbei. Der wollte halt unbedingt auch so dieses Anfang 2000er Image mitnehmen, was ja auch Shaq dann krass hatte mit seinen Raps und Shaq konnte ja wirklich ein bisschen rappen. Aber Kobe war Kobe war einfach nur Trash. Also hört euch die Songs an, das ist witzig. Aber also Flow und Bars hatte er nicht, sagen wir so.
Könnt ihr echt euch anhören, gibt's auf YouTube, gibt einfach ein Kobe LP Visions. Dann kommt ihr zu einem Video, das geht eine Stunde mit 16 Tracks, mit 50 Cent, Nas, Destiny's Child, Tyra Banks. Also auch wenn er jetzt nicht der krasseste Rapper ist, ich muss trotzdem sagen, jetzt vorhin, ich hab's das erste Mal gehört und ich hab's einfach nur genossen, weil ich irgendwie die ganze Zeit auch seine Stimme gehört habe. So, das klingt irgendwie ganz weird, aber irgendwie war's dann trotzdem cool und ja, also deswegen musste ich dich jetzt einfach mal fragen, ob du das auf dem Schirm hattest, weil echt,
ja,
ey,
natürlich.
Wenn ich mir so den älteren Kobe vorstelle, so mit Mamba Mentality und so mit diesem Biss und dann siehst du ihn da so mit seinen, keine Ahnung, wie alt er da war, 21 oder so rumturnen und
ist er immer so angezogen, so wie Neo oder Usher und versucht einfach so ein cooler Rapper / R&B-Sänger zu sein. Ja, ist ganz schlimm und passt nicht zu dem Image, was wir heute im Kopf haben, aber ja, ist witzig, klar. Hab ich auf dem Schirm. K.O.B.
So, Leute. ich muss sagen, ja, manche Dinger, ey, manche Songs haben auf jeden Fall zumindest einen geilen Beat. Das muss ich sagen, also. Aber ansonsten, hört einfach gerne selber rein. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird euch gefallen. Egal, ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne, dass man vielleicht auch ein bisschen drüber schmunzelt. Okay, das war die Starting Five. Habe ich dir zu viel versprochen?
Nee, ey, Max hat ich weiß nicht, wie oft du es mir gesagt hast in letzter Zeit, aber du hast immer gesagt, ey, ich habe so eine geile Starting Five, die wird so Bock machen. Und das gebe ich dir, die hat richtig, richtig Bock gemacht.
Ja, ich habe mich heute so gefühlt wie so ein Coach, der so einen geilen Gameplan ausgearbeitet hat und kommt so in die Halle und sagt, Jungs, es wird heute das beste Training, was ihr hier hattet.
Ja, geil. Ja, das war stark, Mann. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall.
Okay, dann haben wir als nächsten Punkt, wir wollen ganz kurz Danke sagen an unsere Patronen, die neu mit dazugekommen sind. Und das übernehme heute mal komplett ich. Jan Niklas, der Lorenzo, der Nein Morant, der Norman, Enzo, Antonio De Santo. Nein Morant, das auch, ich weiß nicht, ob Nein Morant bitte nicht, dass er nicht so viel danken soll, dass er sich nicht verletzt
nein,
oder keine
nein,
Ahnung.
Nein, wegen Ja Morant, weil Ja wie Ja geschrieben ist.
Ach Gott, jetzt.
Deswegen
heißt
er Nein Morant.
Oh mein Gott.
Das ist aber Legende, ey. Geil.
Das ist a legendary name. Norman Enzo, Antonio De Santo, Banjo-Spieler, Smart MVP und Patrice. An euch vielen, vielen Dank generell an alle.
Dankeschön.
Danke, die ja jede Woche kommen da neue Patronen mit dazu und das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich. Wir haben am Sonntag auch wieder eine Folge aufgenommen mit 6 Hot Takes. Wenn ihr da Bock habt, ihr könnt generell alle Folgen der letzten Wochen könnt ihr nachhören. Deswegen patreon.com/das5te Viertel, wenn ihr da Bock habt, uns zu supporten. Ne? Damit wir in Zukunft dann endlich auch mal so fliegen können wie die Bulls-Spieler, Leute.
Ja, genau, Leute, wir sparen für unser eigenes Flugzeug.
Also stell dir vor, für das eigene Flugzeug und dann immer so Community-Trip, einfach so 20, 30 Leute. Oh, Alter, das wäre...
Puh, ja, Mann.
Das ist aber leider außerhalb unseres Budgets, deswegen ist das ein schöner Gedanke, aber irgendwann. Okay, dann machen wir beide ganz kurz gemeinsam Spieler der Woche, bester Moment der Woche und nervigster Moment. Wie gesagt, Björn hat nicht so mega viel gesehen, deswegen droppe ich einfach mal ein paar Namen. Also Dame hatte auf jeden Fall eine sehr gute Woche. Wer das mitbekommen hat, er hatte 3 Spiele, 2 davon haben die Blazers gewonnen. Und er hat in diesen 3 Spielen 42 Punkte aufgelegt bei 57, 39 und 95% von der Freiwurflinie. Und er kam 13,7 Mal an die Freiwurflinie. Wow. Also das ist auf jeden Fall, ich habe nur ein Spiel gesehen, aber Dame kommt langsam offensiv wieder in vor allen Dingen in 35,4 Minuten. Das sehe ich jetzt auch gerade noch. Während andere irgendwie 39, 38. Ja, Dame. Aber die Blazers brauchen auch gerade Dame, weil bei den Blazers sieht es aktuell ja eher ein bisschen durchschnittlich aus, würde ich jetzt mal behaupten. Am Anfang der Saison dachte ich noch geil, vor allen Dingen auch wegen der Defense. Die Defense ist immer noch ganz in Ordnung, aber ja, können wir ja gleich drüber sprechen, ob wir sagen, steigen, bleiben oder fallen. Dann habe ich noch für dich LeBron James. 35,7 Punkte.
Ja, das war
jetzt natürlich auch logischerweise durch das Spiel gegen die Houston Rockets 52% aus dem Feld, 10,7. Ist auch krass. Der ist 38 Jahre alt und hat 35,7, 10,7 und 9,3. Es sind zwar jetzt nur 3 Spiele, aber manchmal denke ich mir auch so, es ist schon krass. Also LeBron James wird immer sehr viel kritisiert. Ich komme aktuell immer mehr zu dem Punkt, wo ich mir denke, was ist das? Wer mit 38 spielt noch so? Aber ja, gibt natürlich auch ein paar Punkte, die man kritisieren kann bei ihm. Defense, der Dreier fällt überhaupt nicht. Aber man sollte es, glaube ich, trotzdem respektieren, oder?
Ja, voll. Also wir hatten heute Michael Petrus, ich habe mein Leben lang Michael Petrus gesagt und jetzt habe ich heute erfahren, der ist Mikal Petrus. Deswegen sorry, also Mikal Petrus war einfach im gleichen Draft wie LeBron. Der wurde 2003 an Stelle 11 gedraftet von den Warriors, genau. Und ich habe mir dann auch gedacht, so ey, Michael Petrus, der hat vor 10 Jahren retired, weißt du? Und LeBron spielt immer noch. Oder Joakim Noah hat das auch gesagt. Der meinte dann auch so, und ich weiß jetzt nicht, ob der LeBron persönlich auch nicht mag, aber der hatte auf jeden Fall sehr krasse Playoff-Battles mit LeBron und sind sich wirklich angegangen und so. Und der hat auch gesagt, ey, ich muss es mal kurz erwähnen, so was LeBron aktuell macht mit 38 Jahren, ist absolut verrückt. Also selbst die NBA-Spieler respektieren das auf einem Level, wo die sagen, das ist nicht normal. Und wir Fans ja sowieso, also klar, man sollte LeBron aktuell wirklich seinen Hack geben, weil ich weiß nicht, wie lange er noch auf dem Level spielen kann. Im Moment sieht's aus, wie du schon gesagt hast, so die 40.000 Punkte sind gerade nicht mal eine Überlegung. Jeder denkt einfach so, ja, natürlich holt er die 40.000. Das ist Snack. Ja, das ist Snack nächste Saison. Also das wird er holen. Und das ist so unvorstellbar einfach. Ich dachte echt, das würde langsam mal zurückgehen. Und wir beide haben am Sonntag drüber geredet, in dem angesprochenen Patreon-Pod, was Max gerade gemacht hat. Wir haben über dieses Thema geredet, dass er ja mit seinem Sohn spielen will und ob er deswegen einen Trade fordert. Und irgendwann kamen wir dann zu dem Gedanken, warte mal, der Typ kann auch in 3 Jahren mit seinem Sohn spielen, weil der wird auch in 3 Jahren noch in der NBA sein. Der muss nicht nächste Saison hoffen, dass er dann noch gut genug ist. Der ist nächste Saison noch Richtung Championship unterwegs und will dann erst so in 2, 3, 4 Jahren vielleicht Richtung Bronny gucken, dass er mit dem dann irgendwo in Charlotte oder so für ein Jahr spielt. Ich weiß es nicht. Also das ist schon echt verrückt, wie gut der noch ist. Und ja, du denkst dir ja, der spielt locker bis 42 im Moment.
Ja, ich glaube auch tatsächlich. Also 3, 4 Jahre sehe ich LeBron James echt noch in der Liga.
Ja.
Ich sehe auch noch, dass der irgendwie in 3 Jahren irgendwie noch seine 20, 6 und 6 vielleicht mal irgendwie so, dass vielleicht mal irgendwie ein bisschen ein Drop kommt. Irgendwann muss doch mal ein Drop kommen.
Ja.
Aber ja.
Weißt du, was er sich bestimmt auch holen will? Was mir gerade so einfällt, das hat nämlich auch kein Spieler. Er müsste ja bald in Richtung 20 All-Star-Games kommen. Und ich glaube, die meisten, ich glaube, die meisten ever haben Kobe und Kareem zusammen mit 18. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob Kobe auch 18 hat, aber Kareem hat, glaube ich, 18 oder 19. Und dann müsste LeBron, der seit 2004, 2005 war der jedes Jahr All-Star, dann müsste der schon langsam, der hat bestimmt 18, 19 All-Star-Nominierungen mittlerweile. Muss mal gucken, schnell. Weil bei Basketball Reference steht das direkt oben. Steht dann 18 mal All-Star oder so.
Ja, Kareem mit 19 ist an der 1, dann kommt Kobe und dann kommt LeBron mit 18. Das bedeutet, er gleicht jetzt aus in dem Jahr.
Okay, er gleicht dieses Jahr aus. Ja, und also es müsste genau, schon viel passieren, dass er nächstes Jahr nicht auch All-Star wird. Und dann hat er einfach 20 All-Star-Berufungen. Das ist Wahnsinn.
Ja, es ist ja, wir beide haben oft drüber geredet, dass man, wenn die Karriere von LeBron dann mal vorbei ist und ein paar Jahre später, ich glaube, dann wird man noch mal anders auf ihn blicken als jetzt heute, mit dieser kritischen Brille andauernd. Und natürlich gibt's auch ein paar Argumente, aber man muss auch nicht immer dieses Goat-Ding aufmachen. Man kann auch einfach mal auf LeBron James so schauen als Spieler und was das für ein Wahnsinn ist. Also unabhängig von diesem ganzen Goat-Gelaber. Deswegen soll er da auf jeden Fall auch in dieser Woche 3 Spiele, auch wenn die Lakers da jetzt nur 1 von gewonnen haben, das war gegen die Rockets und das war, wenn ich das mal so behaupten darf, also Defense auf dem Feld war nicht wirklich vorhanden. Ne? Das war ein bisschen, ja.
Ja, aber wie wollen sie auch Defense spielen, wenn Jabari Smith da steht und weiß, sein Dad hat schon gegen den Typ gespielt?
Ja, das war ein geiler Moment in dieser Woche. Ja, das habe ich
sehr,
auch
sehr geil. Können wir als bester Moment jetzt schon festhalten oder als einer der besten, Jabari Smith Jr. geht zu LeBron und sagt, ey, weißt du eigentlich, dass dein erstes NBA-Spiel gegen meinen Dad war? Und LeBron sagt einfach nur so, wirklich? Und dann reden sie kurz und dann sagt LeBron so, ah, now you make me feel old. Ja, kein Wunder, Alter. Aber es ist
noch geiler wäre gewesen, wenn Jabari Smith geantwortet hätte, yeah, you are old.
Oh, dann hätte er aber ein Poster kassiert, glaube ich.
Ja, oh Mann. Ja, dann hätte ich dann die ganze Zeit, ich hätte dann zu Coach Silas gesagt, hätte ich gesagt, hey, können wir einfach Matchup switchen, dass ich nicht mehr gegen LeBron stehe heute.
Ja, ich wäre einfach auf die Bank gegangen.
Ja. Okay, machen wir es noch kurz zu Ende. Jason Tatum, die Celtics in der Woche wieder 3 Spiele gewonnen. Jason Tatum wieder mit über 50 Punkten. Ich glaube, er ist jetzt der Celtic mit den meisten 50-Punkte-Games. Der Mann ist 24 Jahre alt. Das ist. Es wirkt
aber,
jetzt gerade so ein bisschen.
Aber hat er mehr als Brian Scalabrine? Das glaube ich nicht. Ich glaube, Brian Scalabrine hat für immer mehr.
Da kannst du für immer, egal was Tatum macht, der kann ihn nicht überholen. Er ist wie Chuck Norris, du kannst ihn einfach nicht einholen. Er hat immer ein Spiel mehr als Tatum.
Ich wollte gerade sagen, auf dem sein Banner steht einfach immer so aktueller Rekord plus 1. Das ist einfach bei Scalabrine auf dem Banner drauf.
Und ansonsten, jetzt werfe ich noch einen Namen mit in den Raum, damit wir dann auch durch sind. Ja Morant, die Grizzlies haben 3 Spiele gewonnen, haben jetzt einen Winning Streak von 10 und Ja hat 30 Punkte bei 65. Nee, warte. Ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Ich wollte gerade sagen, Alter, 65%. Ich bin gerade eine Zeile nach unten verrutscht zu Miles Turner. Der hat nur ein Spiel gemacht und hat 65%.
Okay, ich habe mich schon gewundert.
Ja Morant, 30 Punkte, 52% aus dem Feld, 50% von der Dreierlinie und 78,3% von der Freiwurflinie. Ich dachte, ey, stell dir mal vor, 30 Punkte und als Guard dann einfach 65%. Gönn dir. Genau, also das sind ein bisschen Spieler der Woche. Gibt noch ein paar andere Spieler, die man hier erwähnen kann. Vielleicht ganz kurz, Şengün hatte ein überragendes Spiel gegen die Lakers. Auch gerade jemand, auf den man definitiv ein Auge haben sollte. Also Şengün ist unglaublich variabel von seinem offensiven Skillset, wurde auch von Jokic schon gelobt. Aber ja, genau. Das sind ganz kurz die Spieler der Woche. Dann bester Moment. Du hast es vor dem Pod schon ganz kurz gesagt und mir fällt auch nichts anderes ein als der Ja Morant Dunk. Also der Typ, der springt jetzt dann irgendwann mal aus der Halle. Ja hat sehr, sehr viele What-If-Dunks in seiner Karriere jetzt schon gesammelt. Aber er hat halt auch schon ein paar Bretter rausgehauen, wo du dir so denkst, Alter, ich glaube gegen Jackson, gegen die Pacers war das, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr den Gegenspieler, weil ich so fasziniert einfach davon war, wo er den Ball aufzieht, also wie weit. Das ist ja das Kranke bei Ja, dass er so unglaublich flexibel ist und er zieht den Ball halt so weit hinter, fast wie so ein Katapult. Und dann schleudert er den Ball aber genau mit dieser Wucht halt auch wieder in den Ring. Und ja, er hat wahnsinnig lange Arme, weil er ist ja erstmal ein kleiner Spieler. Du fragst dich, okay, wie schafft er das überhaupt? Also er hat halt eine unfassbare Sprungkraft und dann hat er auch noch lange Arme. Und die Kombination ist halt einfach Gold wert, wenn du den Ring attackieren willst. Und dann muss man auch sagen, er ist halt absolut furchtlos. Also Ja ist irgendwie so eine neue Version von Allen Iverson, würde ich fast sagen, weil Iverson ist auch einfach immer in die Zone und hat gesagt, fuck it, ich probier's einfach. Und Ja macht es auch, aber Ja hat halt die athletische Fähigkeit, sogar das Ding dann noch über irgendwelche Big Men heutzutage zu stopfen. Früher waren die Big Men aber natürlich auch Shaquille O'Neal und Kevin Garnett und so. Das ist ein anderes Level, da konnte Iverson jetzt nicht den Ja Morant auspacken. Aber ja, der Dunk ist eigentlich für mich jetzt Dunk of the Year. Vielleicht sogar vor dem Aaron Gordon Dunk.
Die sind beide ziemlich gleich auf, ja. Das sind schon beides brutale.
Ja.
Ja, können wir am Ende des Jahres nochmal drüber diskutieren.
Ja, genau. Kannst du halt Aaron Gordon das Ding geben, dass das super wichtig war, sein Dunk? Und ja, aber das Jar-Ding war schon von einem anderen Level. Ich weiß es nicht. Also, ja, aber auf safe der beste Moment der Woche.
Hast du den Block gesehen von Jar im gleichen Spiel?
Ja, habe ich auch gesehen.
Wie einfach über den Korb drüber springt gefühlt und den Ball. Ja, es ist also von der Athletik her. Ich wünsche dem Jungen, aber bitte bleib gesund und pass auf dich auf, weil der springt so hoch. Ich würde mir am liebsten wünschen, dass einfach immer Steven Adams in der Nähe steht und ihn immer auffängt. So, das wäre am geilsten, weil hey, wir brauchen echt keinen Derrick Rose 2.0. Deswegen, ich hoffe, dass Jada auf jeden Fall weiß, was er sich zumuten kann, trotz der ganzen. Ja, ich kann mir diesen Adrenalinkick auch vorstellen, wenn du dann hochgehst und du merkst, Alter, jetzt hab ich dich und ich drück dir den jetzt ins Gesicht. Ich glaube, da kann man auch echt süchtig nach werden, oder? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
Dieses Oder klang so, oder Björn, dir passiert es ja häufig. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man danach süchtig wird. Bisher habe ich noch kein Poster gezogen tatsächlich. Aber ja, natürlich wird man danach süchtig und vor allem, es muss ja auch Bock machen, mit solchen Fähigkeiten einfach Basketball zu spielen. Ich glaube, das haben wir schon öfter mal gesagt, wenn man so einen Tag Rollen tauschen könnte mit einem NBA-Spieler, ich würde einfach das Spiel, was ich seit 20 oder 25 Jahren spiele, ich würde das einfach gerne mal mit diesen Fähigkeiten spielen, weißt du, mit so ultralangen Armen, mit unfassbarer Sprungkraft, mit superschneller oder mit super krasser Körperkontrolle, mit allem, was NBA-Spieler mitbringen, mit dieser Smoothness, mit dieser Eleganz, ey, selbst ein Joakim Noah, der in der NBA der größte Holzer war, selbst der Typ, wenn du den mal so erlebst, so um dich herum, ist einfach ein smoother Dude. Also ist einfach ein richtig entspannter, cooler Typ, wie der sich bewegt. Und das ist dann natürlich auch auf dem Feld so. Also, ja, man, ey, da wird man sicherlich süchtig danach. Und Ja Morant, definitiv bester Moment für mich.
Also ich habe einfach nur versucht, mich da gerade reinzuversetzen. Und wenn ich mir denke, ich habe andauernd die Möglichkeit, Pöltl und Co. einen Dank in die Fresse zu drücken, dann glaube ich, hätte ich da schon Bock drauf. Ich werde es nie erfahren, weil zum einen bin ich nicht groß genug dafür. Ich habe nicht die Sprungkraft und schon gar nicht die Athletik von einem Ja Morant.
Und ich glaube, Pöltl also haut dich richtig um. Ich glaube, Pöltl, wenn der uns anlaufen sieht, der haut uns richtig um.
Ja. Ich glaube, weil du auch vorhin gesagt hast, Shaq, ich glaube, Shaq würde einfach Ja in der Luft auffangen. Würde sagen, so, jetzt trage ich dich wieder zurück zur Mittellinie und dann probierst du es nochmal mit einer anderen Halfcourt-Offense. Aber
werf mal lieber weiter Dreier.
Aber man weiß es nicht. Okay, bester Moment, sind wir uns einig. Nervigster Moment, ich habe gerade, während du geredet hast, habe ich überlegt, hatte ich irgendwas in dieser, ja, außer, dass es ein paar Entscheidungen von den Refs vielleicht in dem ein oder anderen Spiel gab. Aber es gab jetzt nichts, was mich irgendwie genervt hat. Hat dich irgendwas genervt in der Woche?
Ja, was mich ein bisschen nervt, ist, dass es immer noch so ruhig ist um die Trade-Deadline. Man hört immer noch nichts. Und das ist irgendwie sehr, sehr verdächtig, weil du denkst, es gibt doch ein paar Teams, die gerne noch was machen könnten. Warum hören wir nichts? Das ist verdächtig.
Ja, es gibt echt ein paar Spieler, die getradet werden müssen. Also ein Jay Crowder, ein Jakob Poeltl. Ja. Dann keine Ahnung, ob es mal irgendwann eine Info gibt bezüglich Miles Turner. Also ich erwarte dann zumindest irgendwie, wenn er nicht getradet wird, dass man sagt, okay, wir haben uns geeinigt mit ihm, wir sprechen im Sommer.
Buddy Yields Vertrag läuft aus, den müssen sie auch traden.
Ich weiß, hat
Buddy oder läuft sein Vertrag aus?
Ja, ich glaube, Buddy Hield hat noch ein Jahr Vertrag. Miles Turner seiner läuft aus. Buddy Hield hat noch Vertrag.
Okay, okay, dann habe ich beide unter den gleichen Vertrag geshared. Ja, okay. Ja.
Aber weißt du, dann bin ich auch die ganze Zeit immer so denk, was ist eigentlich mit Irving?
Kyrie?
Den sein Vertrag läuft auch aus, keine Ahnung. Ich würde mir auch so denken, ey, krass, will ich den ohne Gegenwert verlieren? Ich weiß es nicht, das ist ein Name, der mir auch immer wieder in den Kopf kommt. Also es gibt mehrere Namen und mehrere Verträge, die auslaufen. Deswegen denke ich mal, dass vielleicht hoffentlich jetzt dann irgendwann nächste Woche oder spätestens übernächste Woche, dass da mal irgendwie ein paar Infos durchsickern.
Ich wüsste gerne, wie der Marktwert gerade von Kyrie ist. Jetzt nicht für die Nets, was er für einen Wert hat, sondern ich will einfach wissen, wenn die Nets irgendwo anrufen und sagen, ey, Kyrie Irving hat noch ein halbes Jahr Vertrag, wollt ihr den haben? Wir bieten ihn euch an im Trade. Sagen dann andere GMs, yo, lass mal wirklich reden, oder sagen andere GMs, also erstens ist der im Sommer bei euch sowieso weg, der verlängert
eh
nicht.
Das ist das Problem.
Ja. Genau. Und zum anderen, du holst dir einen Spieler, der jetzt natürlich die letzten 20 Spiele dann super aussah und jetzt hat jeder wieder alles vergessen, was jemals problematisch da war. Aber du holst dir halt schon zumindest eine gewisse Ungewissheit ins Team. Und willst du das wirklich auf Dauer haben, ist halt die Frage. Also ich kann den Marktwert gar nicht einschätzen, aber es kann auch echt sein, dass die Nets einfach keinen Hebel finden, weil jede Mannschaft sagt so, ey, der verlängert eh nicht bei uns, wir machen im Sommer einfach ein Angebot.
Mein Gefühl sagt mir, Kyrie spielt im Sommer bei den Lakers. Sein Vertrag läuft aus, Brody, ja, sein Vertrag läuft aus, die Lakers kriegen genügend Cap-Space frei. Ich denke, wir sehen LeBron James und Irving wieder zusammen.
Dann spielt er doch mit seinem Sohn. Nee, Spaß.
Da droppt er die Bars.
Ey, wenn der Original Kobe keine Punchlines hatte, dann übernehme ich das hier mal ganz kurz im Podcast.
Oh Gott, ey, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus aus dem nervigsten Moment, weil besser wird's heute definitiv nicht mehr. Und machen wir, also ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Wir haben jetzt 52 Minuten so gequatscht, was auch vollkommen okay ist. Deswegen machen wir heute bloß die Western Conference? Oder hast du eine Conference, die du bevorzugst mit bleibt, fällt, steigt?
Pick, was du willst. Pick, was du willst.
Dann, ey, weißt du was? Dann machen wir den Osten, ne? Wegen einem Paris-Game.
Okay.
Wegen Bulls,
okay,
und Pistons.
Ja.
Gehen wir direkt rein. Ich werde dir immer, weil du es wahrscheinlich jetzt nicht offen vor dir hast, sage ich dir einfach, über wen wir sprechen. An der 1 die Celtics. 33 Siege, 12 Niederlagen, 7 Spiele in Folge gewonnen. Bleibt oder fällt jetzt in dem Fall? Weil steigen geht ja nicht.
Bleibt bestes Team der NBA, das Team to beat für die Championship.
Ja, gehe ich auch mit. Ich denke, die Celtics sind legit, hatten einen ganz kurzen Hänger. Tatum sieht unglaublich gut aus. Das Team ist tief genug, ist gut gecoacht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn diesen Spot wegnehmen kann. Jetzt vor allen Dingen, da Durant verletzt ist und Giannis auch ein paar Spiele raus. Er bringt uns gleich zum zweiten Team. Die Nets sind an der 2 aktuell noch mit 27-15, haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren. Kevin Durant ist ein paar Wochen jetzt raus. Steigen, bleiben oder fallen? Ich weiß deine Antwort eh.
Okay, ich will echt nicht so negativ sein, weil ich habe ja immer gesagt, ey, die Nets vom Kader her, von dem Roster, das sie haben, die sind eins der besten Teams im Osten und sie müssen es nur mal aufs Parkett kriegen oder bringen. Aber jetzt muss man halt schon sagen, wenn dein bester Spieler fehlt und auch noch einer deiner größten Spieler, der, glaube ich, auch 7 Rebounds pro Spiel holt, also auch an der Front wichtig ist, weil die Nets sowieso deutlich zu klein sind. Ich würde schon sagen, dass sie jetzt eher fallen werden. Und das ist gar nicht böse gemeint, gar nicht jetzt auch irgendein Kyrie-Thema, sondern das ist einfach wirklich dem geschuldet, dass Kevin Durant verletzt ist. Und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die weiterhin irgendwie 18 aus 20 jeden Monat gewinnen.
Mhm. Ja, denke ich auch. Also ich denke, sie werden jetzt nicht irgendwie komplett nach unten droppen, dass sie wieder irgendwie so an der 7 oder an der 8 hängen. Aber die nächsten Wochen werden ohne KD natürlich schon schwerer. Und ich schätz mal, die werden sich vielleicht dann irgendwo so 4, 5 einpendeln. Das könnte ich mir jetzt aktuell vorstellen.
So um den
vorstellen.
Heimvorteil spielen die und das ist ja genau. Schon gut.
Genau, wenn ich, ja, also Nets gegen Cavs in der ersten Runde, weil die Cavs sind gerade an der 5, also würde ich jetzt nicht nein sagen. Hätte ich Bock drauf.
Cavs gegen Nets. Ah ja, stimmt, 4 gegen 5 spielt ja. Boah, das wäre eine kranke erste Runde, ja.
Das wäre, dann können wir doch Best of 7 machen.
Ja, bei so einer Serie, ja.
Immer so die, wie sagt man, Rosinen rauspicken. Immer nur, wenn es geil ist, sagen wir, okay, Best of 7.
Ja.
Da machen wir weiter mit, jetzt bin ich mal gespannt, mit deinen Bucks. Wie siehst du das aktuell? Die sind an der 3, 28, 16, haben jetzt das letzte Spiel ohne Giannis gewonnen, aber er hat anscheinend irgendwie Knieprobleme, ist jetzt seit 3 Spielen schon raus. Glaubst du, die fangen sich wieder, kommen wieder nach oben an die 2, bleiben an der 3 oder fallen sie nach unten?
Das ist eine sehr gute Frage bei den Bucks.
Ich sag, sie kommen wieder an die 2. Ich glaube, die Bucks sind tief genug und wenn Giannis dann wieder da ist, dann sehe ich die Bucks einfach als zweitstärkstes auch Regular Season Team hinter den Boston Celtics. Würde mich echt wundern, wenn die da irgendwie aus der Top 3 rausrutschen. Also Top 3 auf jeden Fall. Also entweder bleibt oder steigen wieder auf die 2. Auf kurz oder lang.
Genau, also du musst ja auch irgendwie hier logisch vorgehen quasi. Und wenn wir jetzt sagen, die Nets fallen, dann können wir ja nicht sagen, ja, und die Bucks fallen auch, weil dann haben wir irgendwann niemand mehr an der 2. Deswegen würde ich schon sagen, Celtics 1, Bucks 2, aber ja, das ist wie du sagst, die Bucks sind tief genug, die Bucks werden genug Regular-Season-Spiele gewinnen, aber wird das immer schön sein? Wahrscheinlich nicht. Und bin ich gerade ein bisschen besorgt, was die Playoffs angeht? Ja, aber wir sind auch erst bei Spiel 45 oder was, also das kann sich natürlich auch noch alles regulieren. Ich habe es ein bisschen im Auge, nicht so optimistisch wie die letzten Jahre, was die Bucks angeht. Aber ja, doch. Also Regular Season, ich glaube nicht, dass. Ich glaube weder, sie werden von den Cavs noch von den Nets an der 2 geschlagen. Deswegen, ich gehe mit den Bucks an die 2, also sprich, die Bucks steigen.
Okay. Gehe ich mit. Glaube auch, sie kommen wieder an die 2. Dann kommen wir zu den Sixers, zu meinem Team. Mhm. Weil ich bin jetzt der zukünftige der Owner, ich habe ein Angebot gemacht. Wie sind wir klingen zu meinem Team?
Ja.
Die sind gerade eben an der 4, 27, 16, haben aus den letzten 10 Spielen auch 7 gewonnen. Embiid war jetzt leider auch wieder ein paar Spiele raus, ist jetzt wieder mit dabei. Es sieht echt nicht schlecht aus. Also wenn dieses Team komplett fit ist, was halt leider immer die größte Frage ist bei den Sixers, dann könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, dass Philly die Saison vielleicht an der 3 abschließt, dass die Celtics an der 1 sind, die Bucks an der 2 und dass ich den Sixers dann auch wegen der Qualität im Kader, dass ich dann ihnen den dritten Spot gebe. Würdest du mitgehen oder bist du skeptischer und sagst, 4, 5, da wo sie jetzt gerade ebenso sind, da sehe ich sie eher. Wenn du sie weiter unten siehst, dann wünsche ich dir einen schönen Abend in Paris.
Nee, das Ding ist, ich sehe die Sixers immer ein bisschen skeptisch. Das hat einfach verletzungsbedingt die letzten Jahre immer, hat es nicht wirklich funktioniert. Für mich ist es gerade wirklich ein Dreier-Battle zwischen den Nets, den Cavs und den Sixers um diesen dritten Spot. Und ich glaube auch, dass die drei halt dann diese hinteren Spots unter sich ausmachen. Im Moment, ja, ich gebe dir die Cavs. Ich will jetzt aber, wie gesagt, auch einfach nicht zu schlecht über die Nets reden. Dafür waren die Nets jetzt zu gut. Die haben, Siebers hat das viel in Shots Fired auch besprochen, die waren so stark, diese ganzen Monate hatten immer eine Top-Defense, Top-Offense. Also ich gebe es im Moment erstmal noch den Nets.
Okay.
Die drei.
Sagst du, die Nets an der 3, okay.
Genau, würde dann sagen, die Sixers gehen an die 4 und die Cavs an die 5. Was ich auch schon low finde, zum Beispiel für die Cavs, weil die Cavs sind eigentlich echt stark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cavs nur an der 5 die Saison finishen.
Mich würde es auch echt nicht wundern, wenn die am Ende vielleicht an der 3 stehen. Das kann echt passieren.
Die also Zeiten die waren leichter zu analysieren, als die Sixers schlecht waren. Bin ich ehrlich mit dir. Seit die Sixers, seit die wieder mit dem Mix sind und du die ernst nehmen musst, seitdem denke ich mir immer, ja, aber wo habe ich denn dann die Cavs? Die Cavs sind ja nicht so schlecht, dass ich die gerade an der 5 will. Aber du musst sie halt irgendwo da dann einordnen. Ja, das ist schon krass.
Ja. Also Björn sagt Celtics, Bucks, Nets, Philly. Und ich sag Celtics, Bucks, Philly, Nets. Genau, ich gebe ihnen nicht. Will ich okay. nicht. okay. Dann haben wir beide die Cavs aber an der 5, oder? Weil weiter unten, yeah, yeah. Das, da wird ja schon mein Herz bluten. Ne? Das kann ich nicht yeah. bringen, weil das Team einfach verdammt gut ist. Man kann aber eigentlich festhalten, egal was da passiert, das wird ein krasses Playoff-Duell. Also egal, ob Cavs gegen Philly oder Cavs gegen Nets oder keine Ahnung. Also
oder außer Philly gegen Nets. Das kann auch ja, passieren.
Alter. Ja. Ja, also doch Best of Seven. ja. Zumindest was die Partie anbelangt. Okay, dann genau, bei Cavs sagen wir dann, bleibt für euch nochmal ganz kurz, die Cavs sind aktuell an der 5, stehen bei 28-17, haben aus den letzten 10 Spielen 6 gewonnen, 4 verloren, haben jetzt das letzte Spiel gewonnen, aber straucheln auch zwischendurch immer mal wieder. Die Knicks sind aktuell an der 6 mit 25-20. Haben aus den letzten 10 Spielen wieder 7 gewonnen. Die hatten ja diesen großen Winning Streak, haben dann ein paar Spiele wieder richtig schlecht ausgesehen. Jetzt gerade eben sehen sie wieder gut aus. Wo siehst du die Knicks? Also steigen nicht, weil da sind wir jetzt gerade eben, haben uns ja schon geeinigt. Aber bleiben ja. die oder fallen die?
Du musst mir mal bitte, weil ich die Tabelle einfach nicht vor mir habe und es echt schwer ist, sich das alles immer geistig vorzustellen. Sag mal bitte irgendwie die 2 Plätze noch hinter den Knicks.
Die Miami Heat und die Pacers. Miami Heat, Pacers, Hawks, Bulls. Das sind die Plätze bis 10.
Okay, dann lass mich mal kurz überlegen. Boah, das ist so schwierig. Die Knicks und die Heat sind jedes Jahr 2 Teams, die ich immer unterschätze. Ich würde die am liebsten
skippen. Gar keinen ja. Bock, die einzuschätzen.
genau, also Heat unterschätze ich jedes Jahr kriminell. Und deswegen würde ich gerade sagen, die Heat steigen auf den Platz der Six, auf den Platz der Knicks und die Knicks droppen und die Knicks droppen einen. Ich glaube, so würde ich es eher sehen.
Ja. Ich habe mir gerade so vorgestellt, als du gesagt hast, ich unterschätze die Heat jedes Jahr. Was hast du gesagt?
Kriminell.
So irgendwie so kriminell und alle Heat-Fans so, ja.
So im Kopf nicken. So. Seit 5 Jahren sagt Björn, die Heat sind schlecht. Ja, ich glaube nie an die in der Regular Season und dann jedes Jahr stehen sie irgendwie doch gefühlt im Conference-Finale. Also Heat muss man schon ernst nehmen und doch, ich gebe denen den Spot vor den Knicks. Ich vertraue den Knicks nicht genug.
Okay, ich gehe mit. Ich sag, die Knicks fallen um einen Spot, die Heat klettern um einen Spot, dann wären die Heat an der 6 und die Knicks an der 7, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, weil die Knicks haben zu Beginn der Saison Basketball gespielt. Da habe ich mich gefragt, ob die überhaupt was mit dem Play-In zu tun haben werden. Also deswegen, die haben sich da schon gut gefangen und haben ja auch wirklich die letzten 20 Spiele jetzt echt nicht schlecht ausgesehen. Okay, dann sind wir uns da einig. Dann haben wir jetzt wird's nochmal interessant, weil wir haben an der 8 die Pacers, an der 9 die Hawks und an der 10 die Bulls.
Boah.
Die Pacers sind an der 8, die Atlanta Hawks sind an der 9. Die Pacers haben jetzt 4 Spiele in Folge verloren, ganz kurz für dich. Die Hawks haben 3 Spiele in Folge gewonnen. Also die Hawks sind gerade eben ein klein wenig am Klettern. Und die Bulls haben aus den letzten 10 Spielen, ja, 5-5. Die haben alle aus den letzten 10 Spielen 5-5-5 gewonnen, 5 verloren. Unglaublich schwierig. Boah.
Die Hawks sind mit Abstand das beste Team, wenn sie ordentlich zusammenspielen würden. Also sie haben mit Abstand das meiste Talent. Es ist eigentlich lächerlich, dass wir über die Hawks auf diesen hinteren Plätzen reden. Ich finde es richtig schlimm.
Eigentlich müssen die Hawks an der 6 stehen, vor den Heat und vor den Knicks, so gefühlt.
Exakt, da gehören sie hin. Die sollten nicht in der gleichen Konversation sein. Also das ist sehr schade. Aber ich gebe es ihnen ehrlich gesagt nicht. Man muss natürlich mit bedenken, dass möglicherweise bei den Pacers ein größerer Trade passieren könnte. Wenn Miles Turner oder Buddy Hield jetzt echt getradet werden sollten, dann ist natürlich noch mal ein ganz anderes Ranking. Aber ich würde den Pacers tatsächlich diesen Platz, wo sind wir jetzt, an der 8 geben.
Ja, und an der 8.
Hätte die Hawks dahinter und dahinter die Bulls.
Was machen wir mit den Raptors und mit den Wizards?
Fuck, die Raptors.
Die sind an der 11 und an der 12.
Also bei den Raptors kann es ja eigentlich nur nach oben geben. Nur nach oben gehen. Das Problem ist, Ich habe mich so ein bisschen reinquatschen lassen, dass man den Bulls wieder vertrauen sollte, obwohl ich es selber noch nicht wirklich sehe. Deswegen, aber ich habe die Meinung so ein bisschen im Ohr. Aber wenn ich mir die Raptors angucke, dann denke ich mir, nee, die Raptors werden kommen. Scotty Barnes wird nicht weiterhin so Trash spielen. Die werden nicht mehr so viel Verletzungen haben. Die werden eine gute zweite Saisonhälfte spielen, wenn die nicht getradet werden. Nee, dann gib mir die Raptors an der 10 und gib mir die Bulls an der 11. Ja, die Bulls fallen, die Raptors steigen, die Hawks bleiben und die Pacers bleiben auch. So hätte ich es jetzt.
Ich ringe gerade echt mit mir, ob ich den Pacers diesen Spot gebe oder ob ich sag, jetzt merkt man dann doch, die sind auch in der Lage, viele Spiele hintereinander zu verlieren, dass die vielleicht dann jetzt doch in der zweiten Saisonhälfte einen Drop.
Ja, übrigens, nee, die können das. Die können das.
Ja. Deswegen, ich bin gerade echt dazu geneigt zu sagen, dass die Pacers vielleicht doch noch den Drop nach unten machen. Also ich mach's jetzt mal so, ich gebe mal den Hawks den 8. Spot über den Pacers, weil alles andere wäre eine Frechheit. Da müssen sich die Atlanta Hawks jetzt einfach mal zusammenreißen, ganz ehrlich. Du hast es auch schon hier und da mal angesprochen und ich sehe das genauso. Also dieses Team ist jetzt nicht so gut, dass man sagt, die sind irgendwie ein krasser Contender in der Eastern Conference oder ein Titelkandidat. Aber dass die überhaupt da unten mit rumeiern, ist ein Witz. Also von meinem Empfinden, ne? Genau, deswegen gebe ich den Hawks die 8. Dann steigen die für mich. Die Pacers rutschen runter auf die 9. Ich will sie jetzt nicht komplett rausnehmen. Und dann, was hast du jetzt gerade bei den Bulls gesagt? An der 10, die bleiben oder fallen?
Nee, die fallen und die Raptors gehen an den Spot.
Und die Raptors gehen. Gehe ich mit. Mhm. Ich sag auch, die Raptors, die klauen sich am Ende den 10. Spot und die Bulls. Nee, ich lass mich da nicht reinquatschen. Ich glaube nicht an die Bulls. Ist einfach. Ich muss sagen, die Raptors haben jetzt in der Saison auch echt viele Probleme. Und du hast ja auch gerade eben angesprochen, Verletzungsprobleme vor allen Dingen. Ein paar Spieler, die auch sicher gerade eben underperformen. Aber deswegen, dann sage ich die Hawks an der 8, die Pacers an der 9, die Raptors rutschen hoch auf die 10 und dann wären die Bulls an der 11. Und dann ehrlich gesagt, kann es von mir aus so bleiben. Dann wären die Bulls an der 11, die Wizards an der 12, die Magic an der 13, die Pistons an der 14 und die Hornets an der 15.
Wie
damit ich sagen,
Siege,
das bleibt.
Wie viele Siege sind denn die Magic von den Wizards aktuell entfernt?
Zwei. Die sind zwei Games behind.
Okay. Ja, ich überlege ja manchmal noch, ob Orlando vielleicht noch den Sprung wagt, so ein bisschen noch mehr zu gewinnen. Aber ich glaube, je länger die Saison fortschreitet und jetzt sind wir über die Mitte der Saison drüber, ich glaube, diese Chance auf Wembanyama ist für eine Franchise, ich rede jetzt explizit von der Franchise, nicht von den Spielern, ich glaube, das ist schon echt verlockend, einmal diesen Lottogewinn quasi zumindest zu versuchen zu erreichen. Und wenn du dafür dann mal Banchero oder Franz oder wen auch immer vielleicht mal ein paar Spiele schonst, das ist halt NBA-Tanking, so wie man es kennt. Und irgendwie gehört das auch dazu bei einem System, wo das Team mit der schlechtesten Record belohnt wird. Jetzt mittlerweile hat man die Wahrscheinlichkeiten natürlich drastisch reduziert. Dadurch ist Tanking nicht mehr so attraktiv. Trotzdem, bei einer 14%igen Chance auf Wembanyama, ich nehme meine Chance. Also ich würde dann nicht, wenn ich aktuell die Magic bin, sagen, komm, wir müssen jetzt die nächsten 3 Monate auf Teufel komm raus gewinnen, damit wir dann 12. sind und dann ist unsere Chance aber geringer, Wembanyama zu kriegen und wir waren nicht mehr in den Play-Ins. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Magic noch einen Angriff machen. Ja, dann passt unser Ranking. Mit dem Ranking kann ich wirklich gut leben. Das Einzige, wo wir uns jetzt groß unterschieden haben, waren, glaube ich, dass ich gesagt habe, die Pacers sind an der 8 und du hast gesagt, nee, die Hawks gehen noch vor sie. Und
genau,
sonst
richtig. Und oben
waren wir noch bei
Sixers über
irgendwo.
Die Nets.
Genau, Sixers über Nets, ja. Und das, ganz ehrlich, das ist ein Cointoss. Also das, nicht mal ein Cointoss, das kannst du einfach im Moment nicht wissen.
Jetzt haben wir am Ende dann doch ein Power-Ranking erstellt, so mit diesem System. Das ist eigentlich echt ganz cool.
Ja, wir waren so beim 4. Team und irgendwann habe ich gemerkt, ey, warte mal, machen wir hier gerade ein Power-Ranking? Aber es ist ganz geil. So zur Halbzeit macht doch Bock.
Das ist dann, wenn man sich nicht nur irgendwie 2, 3, 4 Teams rauspickt und dieses steigt, fällt, bleibt, macht, dann kommst du am Ende eigentlich wirklich auf ein neues Power-Ranking. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also vielleicht irgendwie so 1, 2 Spots, die man switchen kann. Aber genau, ansonsten sind wir da durch und machen dann. Es ist natürlich geil, ja. Wir müssen euch natürlich auch ein bisschen Spannung mitgeben. Nächste Woche gibt's dann die Western Conference. Und da bin ich ehrlich, ich glaube, da muss ich mich vorher mal ganz kurz hinsetzen, weil wenn ich da so drauf schaue, ich habe keine Ahnung, was in diesem Westen abgeht, das versteht kein Mensch. Also die Teams sind alle so eng zusammen. Platz 3 und 11 sind einfach nur 5 Spiele auseinander. Mhm. Es ist, oder 12 sogar. Selbst die Lakers sind, das klingt immer so lächerlich, wir haben auch am Wochenende drüber gesprochen, weil wir darüber diskutiert haben, ob die Lakers vielleicht doch das Play-In verpassen. Die haben jetzt 20 Siege, lass die aber jetzt mal 4 Spiele in Folge gewinnen, was ich jetzt nicht glaube, aber dann könnten die auch sofort wieder an der 7 oder an der 6 sein. Also das ist, da ist sehr, sehr viel möglich.
Ja, Mann.
Ey, dafür, dass das ein spontaner Pott war aus dem Hotelzimmer und mal so eingeworfen, bin ich da sehr zufrieden mit für heute. Ich hoffe, dir geht's genauso.
Total, also ich glaube, von der Chemie her war das mit einer unserer nicesten Pots. Es hat mit deiner starken Starting Five angefangen und endet hier mit unserem bärenstarken Power Ranking. Also ja, hat mega Bock gemacht und großes, großes Shoutout natürlich auch an unsere Zuhörer, die echt sehr zahlreich sind und ja, da sind wir enorm dankbar, Leute.
Ich würde auch sagen, das sind schöne Schlussworte an euch alle. Donnerstagabend, das Spiel. Schaut da gerne rein, vielleicht entdeckt ihr irgendjemanden, es sind ja doch ein paar Leute vor Ort. Vielleicht habt ihr irgendwo so einen Spot, wo ihr dann so Siebes und Björn nebeneinander seht, oder es sind auch wirklich einige andere Leute da.
Ich also sitze nicht mit Siebes. Siebes labert mich nur wieder voll, dass Shai Gilgeous-Alexander MVP werden muss. Nee, ich sitz weit weg von Siebes.
Als die NBA angefragt hat, hat Björn gesagt, jo, machen wir gerne, aber nur, wenn wir zwei Plätze gegenüber voneinander bekommen.
Ja, das also eine Haupttribüne
und andere gegenüber.
Genau, das wäre mal richtig witzig, um zu sehen, wie die dann reagieren. Einfach so zu sagen, ja klar, machen wir gerne, aber bitte zwei getrennte Tickets. Bitte zwei Einzeltickets weit weg voneinander. Wäre ich gespannt, was die dann machen.
Also haltet auf jeden Fall Ausschau. Vielleicht seht ihr ja Siebes mit dem SGA for MVP Plakat, das er dann einfach aus der Hose rausholt.
Und vor allem bei Pistons Bulls, wo einfach null SGA Bezug überhaupt ist.
Es ist komplett alles möglich.
Ihr seht mich vielleicht mit einem Ayo Dosumo mit MVP Shirt.
Das kann sein, ja.
Das muss ich
Leute, mir holen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, egal wo ihr die Folge gerade eben hören mögt. Wir hören uns, Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende, Sonntag. Da schauen wir, dass wir auch eine Folge für euch aufnehmen, auch wenn Björn unterwegs ist, dass wir das irgendwie unterbekommen. Und ja, dann nächste Woche.
Safe kriegt ihr da eine Folge.
Genau, und dann nächste Woche machen wir weiter mit dem Western Conference Power Ranking und vielleicht noch irgendwie so ein paar Side-Themen. Also, wie gesagt, wir hoffen vielleicht, dass auf dem Trademarkt vielleicht irgendwie es ein paar neue Infos gibt. Dann können wir darüber sprechen. Aber jetzt für heute sind wir erstmal raus. Björn, ich wünsche dir noch viel Spaß in Paris. Danke, Mann. Mit den ganzen Spielern vor Ort. Schöne Grüße an Dosumo natürlich.
Richtig aus.
Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Ciao.